Agnanati Mirandasya Agnananjana Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Willkommen zum Satsang, wie wir den jeden Dienstag hier im Tempel haben. Und wir haben heute eine ganz interessante Frage. Wenn alles in Gott existiert und in seiner Ordnung, warum beten wir dann für die Welt, die ja sein Ausdruck ist? Wenn ich anstrebe, vollkommen in der Akzeptanz und im Vertrauen zu sein, wofür bete ich dann? Also beten wir dafür, dass es den Leuten besser geht, dass sie einen richtigen Impuls bekommen und so Sachen? Wenn ich im Vertrauen bin, dass Gott alles weiß, alles im Blick hat und für jeden gesorgt ist, dann ist Beten doch ein Zeichen von Mangel an Vertrauen oder nur einfach Ausdruck unserer Liebe für jemanden? Würde ich ohne mein Gebet die Situation nicht sowieso nach seinem Plan entwickeln? Oder gehört es einfach zum ewigen Spiel, von dem wir ein Teil sind? Gott erschafft diese Situation und wir glauben dann, dass wir die Situation verändern können und ihm näher werden. Ist die Frage verständlich? So ungefähr. Gut. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Warum beten wir? Als ich Guruji noch nicht kannte und viel früher, hatte ich mir die Frage auch mal gestellt, warum man dann überhaupt betet, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Beten kontraproduktiv ist. Weil wenn Gott der Schöpfer ist und wenn Gott perfekt ist, dann ist auch seine Schöpfung perfekt. Und wenn die Schöpfung perfekt ist, wie kann ich denn dann mit einem Gebet die Schöpfung perfekter machen? Da bringe ich doch nur irgendwas durcheinander. Wir sind immer so, wir laufen durch die Stadt, wir laufen durch die Welt und sagen, hier ist der Bürgersteig zu hoch, hier ist ein Schlagloch, da ist das Wetter nicht gut genug, der guckt zu dumm. All diese Sachen hätte ich besser gemacht, wenn ich Gott wäre. Das ist ein Denkfehler. Wir sind ja Gott. Wir haben es ja genau so gestaltet, wie es ist. Und so wie es ist, ist es perfekt. Warum bete ich also? Und jetzt müssen wir schauen, wir können die Menschen in drei Kategorien einteilen. Okay? Also die größte Kategorie, die meisten Menschen fallen in die Kategorie verwirrt. Verwirrt, das sind so 99,99% aller Menschen. Und Guruji hat heute Morgen das ja auch bestätigt. Gesagt, ja, genau so ist es. Und was ist diese Verwirrung? Diese Verwirrung ist, dass die Menschen glauben, sie wären logisch. Und das ist schon ein Widerspruch an sich. Wie kann ich etwas glauben, dass es logisch ist? Die Logik baut immer auf Glauben auf. Es ist so trivial, dass wir erkennen können, dass die Basis von allem der Glaube ist und nicht die Logik. Und trotzdem glauben wir, die Logik wäre die Basis. Das bezeichnet Verwirrtheit, dass ich nicht erkenne die trivialsten Dinge. Ich denke mir immer, die Leute sagen, ja, aber ich gehe doch nur dem Verstand nach, ich gehe doch nur der Wissenschaft. Aber ist das logisch? Nein, das ist es nicht. Es ist beliebig, weil alles, was erfassbar ist, alles, was ausgedrückt ist, unterliegt einer Sichtweise. Aber wenn etwas einer Sichtweise unterliegt, dann unterliegt es auch einer Änderung. Also zwei Leute haben unterschiedliche Sichtweisen auf die gleichen Dinge. Vorhin habe ich mich mit jemandem unterhalten und er hat dann gesagt, der andere hat sich falsch verhalten. Das hätte er anders machen müssen. Und dann sage ich, ja klar, stimmt, 100% für dich. Aber frag ihn mal. Der hat genau die andere Idee darüber. Also es gibt keine objektive Sichtweise. Eine objektive Sichtweise wäre ja,
dass jeder die gleiche Sichtweise hat. Und selbst wenn wir jetzt sagen, als Gesellschaft haben wir doch die gleiche Sichtweise auf das ein oder das andere, dann gehe ich aber mal ein paar hundert Jahre weiter oder mal ein paar hundert Jahre zurück, wie da eine einheitliche Sichtweise auf das eine oder andere war und sich immer wieder herausgestellt hat, na, das war falsch. Und immer wieder denken wir, aber heute wissen wir ja wirklich alles. Glaubt das wirklich jemand? Nein, es ist nur eine Sichtweise, ein Zeitgeist. Je weiter entfernt ich bin, ist zeitlich, geografisch oder dimensional, desto sehr ändert sich die Sichtweise. Etwas Objektives müsste ja immer die gleiche Sichtweise haben. Es müsste unabhängig von meiner Position sein. Aber es gibt nichts, was unabhängig von meiner Position ist. Nichts Ausgedrücktes. Also es ist immer, wenn es nichts Ausgedrücktes gibt, was unabhängig von einer Position ist, von einer Sichtweise, dann beruht alles auf Glauben. Es gibt keine Logik, die in sich schlüssig ist. Eine Logik braucht immer zuerst einen Glaubenssprung. Also beruht alles auf Glauben. Wer das nicht verstanden hat, der sollte bitte so lange darüber nachdenken, bis er es verstanden hat. Weil sonst wird er aus seiner Verwirrtheit nie rauskommen. Das ist die Grundlage von allem, ist nicht etwas Objektives, etwas Ausgedrücktes, sondern die Grundlage von allem ist meine Einstellung zu irgendetwas, was ich scheinbar möglicherweise wahrnehme. Aber diese Wahrnehmung, als Kind habe ich eine andere Wahrnehmung als Erwachsener und je älter ich werde, ändert sich meine Wahrnehmung immer wieder. Und dann kommt jemand und sagt, aber der Baum da draußen, der ist doch objektiv. Ist der Baum objektiv? Es ist meine Sichtweise. Wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der verstorben ist und der hier noch als Geist rumhängt und sage zu dem, dieser Baum da, der ist doch objektiv. Was antwortet er? Der Baum ist ein Konzept in deinem Kopf. Und dann frage ich jemanden, der neben mir steht, der hat gesagt, das ist nur ein Konzept in meinem Kopf. Und dann sagt er, dieser Geist ist nur ein Konzept in deinem Kopf. Das ist eine Sichtweise. Es ist nicht Objektives. Wir leben in einer virtuellen Welt. Wir leben in einer Welt, in einer Illusion, die wir uns geschaffen haben. Durch unsere Sichtweise. Gurti hat gestern dazu Beispiele gebracht, wie wir in der Maya geprägt sind. Wie wir durch die Maya, die wir uns in früheren Leben geschaffen haben, heute in eine Resonanz dazu gehen. Aber diese Resonanz können wir jederzeit ändern. Wir schaffen uns subjektiv, individuell eine virtuelle Welt. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Diese virtuelle Welt ist nicht materiell. Diese virtuelle Welt ist sozial. Diese virtuelle ist eine Welt der sozialen Interaktion. Eine Welt der sozialen Interaktion, die sich einen materiellen Rahmen schafft durch unsere soziale Interaktion. So, wir glauben etwas. Aufgrund dieses Glaubens wählen wir eine Sichtweise, wie wir auf etwas hinausschauen, was uns begegnet. Aber das, was uns begegnet, ist etwas Soziales. Wir sind soziale Wesen. Wir kommunizieren. Diese Existenzebene geht um Kommunikation. Und entsprechend, wie wir kommunizieren, entsprechend, wie wir glauben, wie wir die Dinge sehen, drückt sich unsere subjektive, individuelle, materielle Welt aus. Das ist eine abgeleitete Funktion unserer sozialen Interaktion. Das ist schon das Ende der Verwirrtheit. Was ist das Einzige, was wahr ist, was nicht subjektiv ist, das nicht abhängig ist von dem, wie wir es anschauen? Das ist Gott. Das ist der unerfassbare Gott. Das ist die Liebe. Das ist die Glückseligkeit. Das ist Satchitananda. Das Wissen, die Glückseligkeit, das Sein. So, das ist das, was wir sind. Und das, was wir sind, drückt sich immer wieder neu aus. Die Liebe, die wir sind, die Glückseligkeit, die wir sind, drückt sich in allen möglichen Ideen aus. Und hier haben wir in dieser Existenzebene gesagt, wir drücken uns aus, indem wir kommunizieren. Und um zu kommunizieren, müssen die Tropfen im Meer, die identisch sind mit Gott in allen Qualitäten, nur nicht in der Quantität, miteinander kommunizieren. Und dieser Tropfen ist allmächtig, allwissend, perfekt, die Glückseligkeit. Aber was machen wir? Wir versuchen, etwas in einer anderen Existenzebene zu ändern. Wir schaffen uns unsere subjektive, individuelle Existenz, die unser Ausdruck des Göttlichen ist, die unser Ausdruck der Glückseligkeit ist, wollen aber einen anderen Ausdruck der Glückseligkeit ändern. Können wir das? Nein, das können wir nicht. Können wir uns ändern? Ja, wir können uns perfekt ändern. Wir können alles sein, was wir wollen. Wir haben gewählt, was wir sein wollen und haben uns damit Begrenzungen gewählt, aber die können wir, es gibt keine Regel. Die einzige Regel, die es gibt, alles ist perfekt. Und diese Perfektion manifestiert sich in der Balance. Die Perfektion manifestiert sich dadurch, dass wenn ich Höhe schaffe, schaffe ich Tiefe. Wenn ich reich schaffe, schaffe ich arm. Wenn ich gesund schaffe, schaffe ich krank. Wenn ich Leid schaffe, schaffe ich auch das Gegenteil von Leid, Glück. Das ist meine Glückseligkeit, die in ein Spiel geht, die in die Kommunikation geht. Die Welt ist nicht materiell. Die Welt ist sozial. Die Welt ist unerfassbar, weil die Welt natürlich auch der ausgedrückte Gott ist, weil es nichts anderes als Gott gibt. Und das ist so einfach zu verstehen. Viele große Geister immer wieder gesagt haben, es ist unverständlich, dass die Dummheit der Menschen, Einstein hat das irgendwie mal so gesagt, so das Universum ist die Dummheit der Menschen und das Universum ist unendlich, aber bei dem Universum bin ich mir sicher. Oder umgekehrt, nicht so sicher. Also wir haben eine mystische Welt mit allen Möglichkeiten. 99,9% sind einfach verwirrt und denken, ja, meine Güte, die Welt ist materiell und in dieser materiellen Welt finden soziale Interaktionen statt und die machen mich dann glücklich oder unglücklich. Blödsinn. Ich bin Glückseligkeit. Nichts außerhalb von mir selbst kann mich glücklich oder unglücklich machen. Es ist immer nur, wenn ich eine Sichtweise entsprechend wähle, weil ich dass meine Göttlichkeit so ausdrücken möchte. Das ist ja auch richtig, aber wenn ich das anders ausdrücken will, kann ich das natürlich auch anders ausdrücken. Wir verstehen nicht, wie wir manifestieren. Alles ist Gott. Sind wir uns einig? Gott ist das Einzige, was existiert. Gott ist absolut unerfassbar. Aus diesem Unerfassbaren heraus schaffen wir eine geistige Welt. Eine Welt der Ideen, der Welt der Möglichkeiten, die ist erfassbar, die können wir verstehen. Und aus dem Erfassbaren heraus manifestieren wir uns eine soziale Welt, die sich dann in der Konsequenz auch materiell ausdrückt. Und wenn wir verstehen, wie das ist, in der Bhagavad Gita, ich glaube Kapitel 6, Vers 20, 22, irgendwas sagt er, alles ist geboren aus dem Mund Gottes. Dies zu verstehen, befreit dich. In dem Moment, wo ich verstehe, dass alles göttlich ist, dass alles erschaffbar ist, bin ich befreit. So, das ist die große Gruppe. Wir haben jetzt über die Verwirrten gesprochen. Dann haben wir diese 0,01%. Das sind die Leute, die hier so sitzen. Das ist die zweite Gruppe. Das sind die, die festgestellt haben, irgendwas stimmt da nicht mit der Welt. Das kann irgendwie nicht so stimmen, dass wir da eine materielle Welt haben, die, in der wir abhängig sind. Da irgendwas ist da faul dabei. Irgendwas. Und diese Menschen versuchen, den Fehler zu finden. Auf guten, auf schlechten Wegen, Auf jeden Fall bewegen die sich. Die sagen, ich muss irgendwo hinkommen. Was kann ich machen? Wie kann ich diesen Gott finden? Wo kann ich den, wie kann ich mich dem nähern? Wie kann ich den verstehen? Das sind die Suchenden. Ich würde sagen, das ist die bewusste Gruppe. Das sind die Menschen, die sagen, ich versuche, mich zu entwickeln. Ich versuche, irgendwo hinzukommen. Und dann werden sie früher oder später auch neue Wege finden, immer wieder Wege finden. So, da gibt es keinen falschen Guru. Da gibt es keinen falschen Weg. Weil jeder natürlich sich nur in seinem, sich selber spiegelt in der Welt. Weil er die Welt natürlich erschafft. In dem Moment, wo ich sie, mich ändere, ändere ich meine Welt. In dem Tag, wo ich sage, ich will etwas anderes sehen, etwas anderes erleben, in dem Moment lebe ich in einer anderen Welt. Und natürlich entsprechend meiner Möglichkeiten, meiner gedanklichen Möglichkeiten, meiner Ideen, meiner Glauben, meiner Grundlagen, manifestiere ich eine Welt, in der ich früher oder später zu Gott finden werde. Oft später, weil ich halt, wir können so viel loslassen, wir können unsere Besitz loslassen, wir können unsere Familie loslassen, wir können unser Leben loslassen. Aber was wir nicht schaffen loszulassen, sind unsere Überzeugungen, unser Glaube, unsere Idee, was möglich ist und was nicht möglich ist. Dann kommt jemand und sagt so, ja, dann ändert doch, wer hindert dich daran? Ja, aber das geht doch gar nicht. Oder das ist nicht möglich, das ist falsch, das ist, ne? Nein, das gibt es nicht, diese Ideen. Alles ist möglich, alles kann ich ändern. Und wie will ich es denn hin ändern? Und dann kommen wir zu der dritten Gruppe, die eine ganz kleine Gruppe nur ist, die glücklich ist, die erkennt, die sie selber ist. Weil was sind wir? Wir sind nichts anderes als diese Glückseligkeit, die sich beliebig ausdrückt. Und es ist so einfach zu erreichen. Warum beten wir jetzt? Wir beten, damit ändern wir nicht die Welt, wie wir es uns vorstellen, die Welt von jemand anderem. Weil jemand anderen können wir nicht ändern. Wir können, nur wir selbst können uns ändern. Und damit ändert sich unsere Welt. In dem Moment, wo ich eine, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Wenn du dich änderst, wirst du andere Freunde haben. Wenn du jeden Tag Alkohol trinkst, rauchst, Drogen, in die Kneipe gehst und über Gott in die Welt schimpfst, ja, da wirst du auch Freunde haben, die genau das Gleiche machen. Und du wirst die entsprechenden Probleme haben, die genau in diese Kategorie passen. Und wenn du jetzt sagst, nein, jetzt bete ich für jemand anderen, aber was tust du? Du änderst dich selber. Du änderst deine Welt. Wenn du sagst, ich denke anders, in dem Moment wirst du mit Menschen, die anders denken, auch nicht mehr zusammen sein können. Jede Gruppe hat ihre Vorstellung, wie die Welt ist. Und wenn du mit Menschen zusammen bist, die realisieren, dass die Welt perfekt ist, wirst du das auch realisieren. Es ist nicht so, dass deine Sichtweise von der Welt geprägt ist. Deine Sichtweise prägt die Welt. Dein Beweis folgt deiner Sichtweise. Es gibt keine falsche Sichtweise in dem Sinne. Wenn du glücklich bist, ist deine Sichtweise gut. Aber wenn du irgendein Problem hast, wenn du irgendein Leid spürst, wenn irgendwas falsch ist, dann ist nicht die Welt falsch, sondern ist irgendetwas an deiner Sichtweise falsch. Und wenn du deine Sichtweise änderst, dann ändert sich auch deine Schlussfolgerung, dein Beweis. Weil du wirst die Welt immer entsprechend deiner Sichtweise erfahren. Nach eurem Glauben wird euch gerichtet. Steht irgendwo so in der Bibel, habe ich mal gehört. Wenn ich meine Sicht und meine Sichtweise kann ich über Nacht ändern. Ich kann immer eine bessere Sichtweise wählen. Wie kann ich damit anfangen? Ja, ein Gebet ist ein guter Weg, die eigene Sichtweise zu ändern, in eine neue Welt zu kommen. Schlussendlich mache ich meine Welt dadurch, ich kann alles mit dem Fingerschnippen machen. Es gibt keine Bedingung. Die Bedingung schaffen wir uns selbst durch unseren Glauben. Weil wir sagen, es kann ja nicht so einfach sein. Und wenn ich sage, es kann ja nicht so einfach sein, dann erfahre ich auch, dass es nicht so einfach ist. Wenn ich sage, das ist doch ganz einfach, dann werde ich erfahren, dass es ganz einfach ist. Und es ist unser Verstand, der sich dem langsam annähern will. Und das macht er, indem er seine Sadhana macht, seine spirituelle Praxis, indem er seine Puja macht, indem er sein Japa macht, indem er seine Seva macht. Seva ist eine super, super, super gute Sache, um die eigene Sichtweise zu ändern. Weil das Problem schlussendlich ist immer das Ego. Das Ego, was dann sagt, so, was habe ich davon? Was das Leid erschafft, weil das Ego nicht erkennen will, dass es selber, dass es irreal ist. Nur das Selbst ist real. Und wenn ich mich mit dem Selbst identifiziere, habe ich kein Problem. Wenn ich mich mit dem Ego identifiziere, habe ich viele Probleme. Aber wie schaffe ich das, mit dem Selbst zu identifizieren? Auf eine harmonische, ich habe immer so bewundert, ne, so in Indien am Ashram, da kommen dann die Leute, dann nehmen die Kokosnuss realisiert oder stellt das Ego dar und sagen, das ist mein Ego, und dann zerschmettern sie diese Kokosnuss vorm Altar. Habe ich selbst auch in Springen gesehen, und ich immer nur so, meine Güte, du bist aber mutig. Und wenn dann hinterher ihre Welt zusammenbricht, die Freunde verschwinden, alle möglichen Sachen hochkommen, weil was passiert dann? Dann springt natürlich das Karma alles hoch. Und damit dann erstmal klarzukommen, halte ich für sehr mutig, aber ist auch eine Art und Weise. Besser ist es, Seva zu machen. Besser ist es, zu beten. Besser ist es, die spirituelle Praxis zu machen, weil die auf eine sehr harmonische Art und Weise meine Sichtweise ändert, mein Glauben ändert. Weil wenn ich Seva mache, steht mein Ego da und sagt, was habe ich davon, was habe ich davon, was habe ich davon? Und was ist die Antwort? Nichts, nichts, nichts. Und dann sagt das Selbst so, aber mach weiter. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir können lügen mit unserem Wort, mit unserem Mund, wir können lügen in Gedanken, aber wir können nicht in unserer Handlung lügen. Unsere Handlung ist unsere Wahrheit. Mir ist völlig egal, was jemand sagt, was er glaubt. Ist völlig egal, was jemand sagt, wer er ist. Nur was er tut, ist entscheidend. Und wenn ich eine Seva mache, dann gibt es so ein Stockholm-Syndrom. Kennt ihr das? Das ist so, ne, dass der, oder wenn jeder Armee der Welt macht das, der erstmal, wenn einer kommt, der kriegt erstmal die Haare geschnitten, der wird erstmal gestriezt, es wird die Handlung erzwungen. Und in dem Moment, wo ich eine erzwungene oder eine Handlung mache, wird der Verstand dem folgen, weil die Handlung immer Recht hat. Und wenn ich jetzt Seva mache, wenn ich Puja mache, wenn ich Japa mache, dann sagt das Ego immer, davon habe ich nichts. Das ist nicht, ne, beim Japa sagt er noch, oh, da geht es mir besser oder so. Ja. Aber dann wird er sagen, der einzige Grund, warum das Sinn machen kann, ist, dass Gott real ist. Nur wenn Gott real ist, ist diese Handlung sinnvoll. Im Umkehrschluss werde ich realisieren, dass Gott real ist. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich in einem Konzept bin, in dem ich sage, ja, ich glaube, Gott ist real. Oder ob ich erfahre, dass Gott real ist. Und das schaffe ich nur durch meine Handlung. Und das schaffe ich durch Beten. Weil im Beten erfahre ich, dass die Welt sich ändert. Ich glaube, die Welt ändert sich. Nein, so ist es nicht. Nur meine Welt ändert sich. Aber das reicht mir ja schon für meinen Beweis. Und das schafft Vertrauen. Und alles, was in unserem Leben passiert, ist eine Funktion unseres Vertrauens in Gott. Wenn ich in Gott vertraue, lebe ich im Paradies. Und wenn ich in Gott nicht vertraue, lebe ich in der Hölle. Und da können zwei Leute nebeneinander sitzen. Der eine ist im Himmel, der andere ist in der Hölle. Der einzigste Unterschied ist davon, der eine vertraut auf Gott und der andere vertraut nicht auf Gott. Und in dem Sinne macht es natürlich Sinn, nicht zu beten. Weil wenn ich nicht bete, kann es ein Ausdruck davon sein, dass ich auf Gott vertraue, dass ich die Perfektion Gottes sehe. Aber wenn ich die Perfektion Gottes nicht sehe, dann ist Beten das Werkzeug, um die Perfektion Gottes zu sehen. Von daher macht es wieder Sinn. Schaut, dass ihr nicht in dieser verwirrten Gruppe seid. Seid ihr nicht, sonst wärt ihr nicht hier. Aber nehmt den Weg ernst, auf dem ihr seid. Geht den Weg zur Realisierung, dass ihr diese Glückseligkeit seid. Und dann werdet ihr erkennen, dass das schon immer so war und dass nichts anderes überhaupt real ist. Jai Guru Dev.
Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Brahmasubalo Satguru Deva Shri Swami Shwananda Mahaprabhu Ki Bhakti Maga Shri Vital Dham Ki Samasta Bhakta Mandali Ki Jai Guru Dev. Okay.